Gut, herzlich willkommen hier im Demokratieturm. Mein Name ist Stefanie Schüppach und ich bin stellvertretende Leiterin des Politforums Bern und Kuratorin des Demokratieturms. Nun aber zum Einstieg in das Thema macht Milena Wegelin, die Projektleiterin des Forschungsprojektes, einen kurzen Input, damit wir alle eine gemeinsame Basis für die Diskussion haben. Milena Wegelin ist Sozialanthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der angewandten Forschung und Entwicklung Geburtshilfe an der Berner Fachhochschule. Und sie arbeitet vor allem zu Themen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Rechte und Gesundheit und interessiert sich dabei auch vor allem für Fragestellungen der reproduktiven Gerechtigkeit. Vor ihrer Tätigkeit an der Berner Fachhochschule war sie auch für verschiedene NGOs tätig und die meisten hat eine feministische Perspektive zu den Themen Asyl und Migration.
Gut. Vielen Dank, Stefanie, für die Begrüßung und die einleitenden Worte. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute Abend mit einem illustren Podiumsteilnehmerinnen und auch mit Ihnen, liebes Publikum, verschiedene Fragen um reproduktive Gesundheit und vor allem auch reproduktive Gerechtigkeit für geflüchtete Frauen in unter anderem in kollektiven Unterbringungen diskutieren werden. Die heutige Veranstaltung ist einerseits als Eröffnungsevent gedacht. Einen Stock weiter unten findet sich eine Station mit Hörbeiträgen, in denen die Künstlerinnen Dunja Speaks und Nina Balber zusammen mit Co-Forscherinnen die Ergebnisse des Forschungsprojekts REFPER, Reproduktive Gesundheit, die Perspektive geflüchteter Frauen in der Schweiz, interpretiert haben. Für die, die jetzt heute Abend keine Zeit haben, die Ausstellung zu besuchen oder auch grundsätzlich verhindert sind, sie sind ebenfalls aufgeschaltet auf der Webseite der Co-Forscherinnen refper-studie.ch. Es freut mich auch, dass heute Abend Dunja Speaks unter uns ist und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, Dunja, für deine und Ninas Arbeit, jetzt habe ich sie gerade verloren, hier. Danke, Dunja. Diese Zusammenarbeit mit dem Politforum stellt aber gleichzeitig auch den Schlusspunkt unseres Projekts dar. Ein Projekt, in dessen Rahmen ein partizipativer Ansatz entwickelt wurde und dabei mit geflüchteten Frauen zusammengearbeitet wurde, und diese als Co-Forscherin ins Projekt integriert wurden. In diesem Sinne orientiert sich die Forschung, jetzt muss ich schauen, ob das auch geht, ja. In diesem Sinne orientiert sich die Forschung an der Theorie der epistemischen Ungerechtigkeit der Philosophin Miranda Fricker. Denn es ist durchaus wichtig, wer in unserer Gesellschaft Wissen schafft oder auch in der Wissenschaft tätig ist. Oder allgemein, wie gesellschaftliches Wissen produziert wird. Und hier, denke ich, haben wir auch wieder den Zugang zu demokratischen Debatten, zur Demokratie schlussendlich, weil das Wissen die Basis ist für Diskussionen und Debatten. Miranda Fricker spricht von testimonialer Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit darüber, wer Zeugnis ablegen kann oder darf. Und von testimonialer Ungerechtigkeit sprechen wir, wenn bestimmten sozialen Gruppen die Fähigkeit abgesprochen wird, dass sie Wissen haben, das wichtig ist. Es geht also darum, um die Möglichkeit, sich Gehör zu schaffen, beziehungsweise auch um das Gehör zu werden, um glaubwürdig zu gelten. Ein zweiter Aspekt ist die hermeneutische Ungerechtigkeit und diese Benachteiligung entsteht, einfach gesagt, immer dann, wenn marginalisierte Gruppen nicht über Begriffe und Deutungsmittel verfügen, um ihre eigenen Erfahrungen in ihrem Leben sinnvoll zu deuten und zu kommunizieren. Also wenn sie ihre kollektiven Erfahrungen nicht benennen und einordnen können, weil ihnen dazu der Raum fehlt. Ich oder wir waren der Ansicht, dass gerade geflüchtete Frauen selten in Forschungsprojekte integriert werden und nicht über die Instrumente und vor allem nicht über die Räume verfügen, um gemeinsame Erfahrungen kollektiv zu reflektieren und dann zu konzeptualisieren. Und im Projekt REFPER sollten sie dann eben, oder sind sie in die Wissensproduktion eingebunden worden und haben vor allem auch an der Wissensverbreitung teilgenommen. Und so haben wir unter anderem auch, muss ich hier noch weiter, gemeinsam die Interviewdaten analysiert in einem gemeinsamen Prozess und im Laufe des letzten Jahres 2024 unsere Ergebnisse in die Gesellschaft getragen und zur Diskussion gestellt in verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten. Und ich freue mich, dass auch heute fast alle der Co-Forscherinnen anwesend sind. Es sind dies Laila Sarar, Tamina Tayeva, Nur Abdin, Elif Gökalp und Fatma Leblevici, wo dann auch auf dem Podium anzutreffen ist, und Saba Salomon. Reproduktive Gesundheit ist eng verknüpft mit sexueller Gesundheit. Vor diesem Hintergrund haben wir in unserem Forschungsprojekt uns folgende Fragen gestellt. Wie ist die Sicht geflüchteter Frauen in Asylstrukturen auf ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit? Welche Bedürfnisse haben sie und welche Erfahrungen machen sie in der Gesundheitsversorgung? So beispielsweise, haben sie Zugang zu Verhütungsmitteln und Beratung in diesen Themen? Oder wie ist es, in einer kollektiven Unterkunft schwanger zu sein? Im Zuge der Auswertung der Interviews sind wir auf den Ansatz, das Konzept oder die Bewegung schlussendlich auch der reproduktiven Gerechtigkeit gestoßen, in welches die Interviewdaten sich sehr gut einordnen ließen schlussendlich. Reproduktive Gerechtigkeit verbindet die reproduktive Gesundheit und die reproduktiven und sexuellen Rechte mit sozialer Gerechtigkeit. Der Ansatz der reproduktiven Gerechtigkeit entstand in den 90er Jahren in den USA, in Amerika, wo sich People or Women of Color und andere marginalisierte Gruppen in den liberalen Forderungen nach den reproduktiven Rechten oder sexuellen Rechten, also my body, my rights, mein Bauch gehört mir oder das Recht auf Abtreibung, nicht vollständig vertreten fühlten. Sie rückten viel mehr neben den liberalen Forderungen, also Rechtsforderungen, die strukturellen Bedingungen und den effektiven Zugang zur Gesundheitsversorgung in den Fokus. Und mit ihrem Ansatz konzentrierten sie sich somit auf die Tatsache, dass die reproduktiven Rechte immer auch mit sozioökonomischer Ungleichheit, mit Machtstrukturen, also mit sozialer Gerechtigkeit schlussendlich in Zusammenhang stehen. Und damit machten sie auch deutlich, dass die Debatte über Recht, zum Beispiel diese bekannte Debatte über Recht auf Abtreibung und Verhütung, nicht losgelöst vom sozialen Kontext und den Lebensbedingungen von Menschen geführt werden kann. Und ein weiterer Kritikpunkt war die Tatsache, dass sich feministische oder weiße feministische Debatten vor allem auf das Recht auf Verhütung, Abtreibung fokussiert haben, während andere Themen wie Muttersein oder die Sicherheit von Kindern ausgeblendet wurden. Für die Vertreterin von Reproductive Justice auf Englisch oder reproduktiver Gerechtigkeit sind jedoch die Rechte, das sind verschiedene Facetten. Und die Rechte lassen sich auf verschiedene Facetten aufteilen sozusagen, also die Rechte auf Mutterschaft, sichere Geburten oder die Sicherheit von Kindern, der Kinder vor struktureller oder rassistischer Gleich so wichtig. Und so lässt sich das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit in vier Bereiche aufteilen, die gleichermaßen, also sind alle gleichermaßen zentral, um wirklich freie Entscheidungen über das eigene Leben und die Familienplanung zu treffen. Oder die Reproduktion schlussendlich, die eigene Reproduktion. Es ist einerseits das Recht, keine Kinder zu haben, gleichzeitig aber das Recht auch, Kinder zu bekommen. Drittens das Recht, die Kinder in einer sicheren und gesunden Umgebung aufzuziehen. Und das Recht, das kam ein bisschen später noch hinzu, die Sexualität oder die eigene Sexualität auf selbstbestimmte Weise zu leben. Und nun, die Daten unserer Forschung oder unserer Interviews haben aufgezeigt, dass eben gerade die Lebensbedingungen in kollektiven Unterkünften einen großen Einfluss auf diese sexuellen und reproduktiven Rechte, aber auch auf die Gesundheit haben können. So kann es einerseits in kollektiven Unterkünften schwierig sein, nicht schwanger zu werden, wenn es keine Unterstützung in Verhütungsfragen gibt und nicht immer einen garantierten Zugang zu selbstbestimmten Verhütungsmitteln. Gleichzeitig kann auch eine Schwangerschaft eine Herausforderung sein, wenn die Infrastruktur in kollektiven Unterkünften für Schwangere Schwierigkeiten birgt und wenn die gesundheitliche Versorgung nicht umfassend oder adäquat gewährleistet ist. Weiter kann aber auch die Eltern- oder Mutterschaft erschwert sein, wenn eine Unterkunft kein sicheres und gesundes Umfeld für Kinder darstellt. Und ich glaube, die aktuelle Debatte rund um Kinderrechte in Asylunterkünften unterstreicht auch diesen Aspekt. Und schlussendlich kann es eine Herausforderung sein, und das haben wir auch in der kollektiven Sitzungen mit Co-Forscherinnen erarbeitet schlussendlich, es kann eine Herausforderung sein, Intimität und Sexualität zu leben, wenn in der kollektiven Unterkunft schlussendlich gar kein Raum dafür besteht, wenn das nicht mitgedacht wird. Daher hat uns unsere Forschung aufgezeigt, dass wir sexuelle und reproduktive Gesundheit als integraler Bestandteil der reproduktiven Gerechtigkeit analysieren müssen, welcher eben auch die Lebensbedingungen mit einbezieht und in unserem Fall die kollektiven Unterbringungsstrukturen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend in der Diskussion diese verschiedenen Themen und Aspekte aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten werden und vielleicht auch gemeinsam die eine oder die andere Handlungsmöglichkeit entwickeln. Herzlichen Dank, dass Sie alle so zahlreich aus verschiedenen Ecken heute Abend hierher gefunden haben. Danke.
Demokratie.
Ja, vielen Dank zuerst Milena Wegelin für die Einführung und nun freue ich mich sehr auf unsere sehr spannenden Gäste und möchte die vier Podiumsteilnehmerinnen gerne kurz vorstellen. Sarah Chukuma, sie ist Juristin und seit ungefähr 9 Jahren im Asylbereich tätig. Sie arbeitet zuerst in Österreich und nun seit 3 Jahren in der Schweiz. Von 2022 bis 2024 hat sie für das UNHCR-Büro, also das Internationale Flüchtlingshilfswerk UNHCR, für das Büro in der Schweiz gearbeitet und war dabei unter anderem an einer Evolution der Unterbringung von geflüchteten Menschen in Schweizer Bundesasylzentren beteiligt. Und seit letztem Sommer arbeitet sie nun in Zürich bei der Advokatur Kanonengasse, die sich unter anderem auf Asyl- und Ausländerrecht spezialisiert hat. Und parallel dazu schreibt sie ihre Doktorarbeit, die sich eben auch mit Fragen der reproduktiven Gerechtigkeit von geflüchteten Frauen befasst. Ganz auf der anderen Seite der Bühne ist Rita Hofstetter. Sie arbeitet schon seit 1997 im Asylbereich und hat viele Entwicklungen natürlich auch in diesem Bereich miterlebt. Mehr als 20 Jahre lang war sie Standortleiterin von verschiedenen von der Heilsarmee geführten Kollektivunterkünften und zuletzt in Zollikofen. Und seit 4 Jahren ist sie nun verantwortlich für 4 der 5 Asylzentren, die die Heilsarmee im Auftrag der Stadt Bern leitet. Dazu gehört auch die neue Kollektivunterkunft der Tiefenau, die letzten Herbst im ehemaligen Tiefenau-Spital eröffnet wurde und irgendwann mal wohl die größte Kollektivunterkunft des Kantons Bern werden soll. Gleich neben mir ist Fatma Leblebici. Sie ist eine der 6 Co-Forscherinnen des REFPER-Projektes und sie hat ursprünglich BWL, Betriebswirtschaftslehre, studiert und war Grundschullehrerin. Und sie war in der Türkei in der kurdischen Frauenbewegung aktiv und musste aufgrund dessen vor 15 Jahren aus der Türkei flüchten und hat dann in der Schweiz politisches Asyl erhalten. Seit 2018 arbeitet sie bei der NGO Brava, ehemals Terre des Femmes Schweiz, als verantwortliche Bildung. Brava, für die, die es nicht kennen, setzt sich gegen Gewalt an Frauen und Sexismus in der Schweiz ein. Und dabei legen sie ein besonderes Augenmerk auf Menschen in besonders prekären Situationen, wie zum Beispiel auch geflüchtete Frauen. Und als Expertin für Flucht und Gewalt leitet Fatma Leblebici bei Brava Empowerment Workshops mit und für Migrantinnen und geflüchtete Frauen. Dann auf der anderen Seite neben mir sitzt Maria Fuhrer. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und hat in Dänemark einen Master in Global Refugee Studies absolviert, sowie auch ein CAS in Prävention und Gesundheitsförderung der Unis Bern, Zürich und Basel. Und bis zum Sommer 2024 war sie bei der AIDS-Hilfe Bern tätig und dort leitete sie unter anderem das Projekt Multicolore, das Migrantinnen und Migranten Informationen über sexuelle Gesundheit vermittelt. Und sie hat in Workshops zusammen mit interkulturellen Dolmetscherinnen Kurse für Frauen in Kollektivunterkünften im Kanton Bern gegeben, wo eben auch Themen wie sexuell übertragbare Krankheiten, aber eben auch sexuelle Rechte und Gesundheit diskutiert oder vermittelt wurden. Sie ist weiterhin im Bereich der reproduktiven Gesundheit tätig, und zwar heute bei der Stillförderung Schweiz. Herzlich willkommen, es freut mich sehr, dass wir so eine schöne Runde zusammen haben, hier mit verschiedenen Hintergründen. Wir haben es in der Einleitung von Milena Wegelin gehört, das REFPER-Forschungsprojekt der Fachhochschule war als partizipativer Prozess angelegt und mit 6 Co-Forscherinnen durchgeführt. Und ich möchte gerne zum Einstieg kurz über diesen wahrscheinlich eher noch nicht so verbreiteten Forschungsansatz sprechen. Und wie es Milena Wegelin erwähnt hat, waren die geflüchteten Frauen nicht nur Auskunftgeberinnen sozusagen in dieser Studie, sondern eben die Stimme war auch bei der Analyse der Erkenntnisse zentral. Nun, Fatma Leblebici, Sie waren eine der 6 Co-Forscherinnen und haben Ihre eigenen Erfahrungen als geflüchtete Frau, aber auch Ihre berufliche Expertise in den Bereichen Asyl und Migration und geschlechterspezifische Gewalt in dieses Forschungsprojekt eingebracht. Können Sie uns ein bisschen über Ihre Erfahrungen in diesem Projekt erzählen und vielleicht auch, wie Sie Ihre Rolle und den Prozess der gemeinsamen Analyse erlebt haben?
Ja, genau. Also ich danke auch für die Einladung, heute hier zu sein. Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich einfach noch etwas gesagt haben. Also heute vertrete ich eine Co-Forschende, die heute nicht hier sein dürfte, weil ihre Arbeitgeber nicht damit einverstanden war, sich zu diesem Thema äußern. Deshalb, ich bin heute und ich vertrete sie. Genau, also meine Rolle oder unsere Rolle als Co-Forschende bei dem Projekt war am Anfang auch nicht klar, aber es war uns wichtig, dass wir zu diesem Thema mitmachen wollen. Und mit der Zeit dann war es klar, was unsere Rolle ist. Also unsere Rolle war, dass wir die Interview, die mit anderen geflüchteten Frauen durchgeführt wurden, analysieren, uns über die Zitaten austauschen und Daten analysieren und gleichzeitig die Forschung begleiten. Das waren so die Eckdaten, würde ich sagen, aber zudem, weil wir alle Co-Forschende gleichzeitig eine Fluchterfahrung hatten, war es für uns wichtiger, auch über unsere Erfahrungen uns austauschen mit diesen Erfahrungen, die wir in unseren Asylverfahren in kollektiven Unterkünften gemacht haben, Aussagen von Interviews noch zu bestätigen. Also in dem Prozess haben wir viel zusammen gelacht, auch aber geweint. Das Projekt hat uns näher gebracht beieinander und wir haben wirklich schlussendlich so dieses Gefühl gehabt, hey, wir sind eine starke Solidarität füreinander gleichzeitig. Genau.
So. Vielen Dank. Wir haben es gehört, in diesem Zusammenhang, wenn wir über sexuelle und reproduktive Rechte oder auch Gesundheitsversorgung sprechen, passiert das nicht in einem luftleeren Raum, sondern eigentlich der soziale Kontext und auch die konkreten Lebenssituationen sind zentral dafür, welche Rechte man vielleicht wie ausleben kann oder eben nicht und auch welchen Zugang man zur Gesundheitsversorgung hat. Nun möchte ich gerne darüber sprechen, wie sieht eigentlich die Lebenssituation von geflüchteten Frauen an und welche Erlebnisse und Erfahrungen bringen sie vielleicht auch von der Flucht mit oder aus dem Heimatland? Sarah Chukwuma, Sie haben beim UNHCR gearbeitet und sind eben in einer Kanzlei tätig, die sich auf Asylrecht spezialisiert hat. Können Sie uns schildern aus Ihren Erfahrungen, was vielleicht Erlebnisse und Erfahrungen von Frauen sind, die flüchten mussten, und was die Erfahrungen und Erlebnisse sind, bevor sie in die Schweiz kamen? Und vielleicht eben auch den Bezug machen, was diese Erfahrung für den Zugang zu reproduktiver Gesundheit in der Schweiz hat.
Also ganz grundsätzlich kann man sagen, natürlich, wenn eine Frau, also eine geflüchtete Frau in der Schweiz ankommt, besteht natürlich ein sehr großer Bedarf daran, dass man Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung hat. Das ergibt sich allein schon aus dem Kontext, in dem Flucht stattfindet. Oft eben findet schon im Herkunftsland von den Frauen, finden eben schon Verletzungen der sexuellen und reproduktiven Rechte statt. Und am Beginn quasi von so einer Flüchtlingsnotsituation, am Beginn von Krieg und Konflikt, steht eben oft eine Situation, wo es eben zu einem Zerfall staatlicher Strukturen kommt, wo es zu einem Zerfall der Infrastruktur kommt, wo eben auch Communities, Gemeinschaftsstrukturen, Familienstrukturen zerfallen, was dann bedeutet, dass oft eben auch dieser Schutz vor genderspezifischer Gewalt eben nicht mehr gegeben ist. Und wir sehen das zum Beispiel im Sudan, wo eben Vergewaltigungen als Kriegswaffe eingesetzt werden. Wir sehen das in Gaza, wo eben viele schwangere Frauen auch keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben, wo es keine Anästhesie für Schwangerschaften, also für die Kaiserschnitte gibt. Wir sehen das in Afghanistan, wo gerade mit der Macht, also auch schon davor, mit der Machtübernahme, viele Zwangsverheiratungen, viel häusliche Gewalt stattgefunden hat, oder in der Ukraine. Also so weit muss man gar nicht blicken, wo eben viel sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt stattgefunden hat. Und das setzt sich dann tatsächlich auf der Flucht auch fort. Wir wissen, dass viele Frauen und Mädchen auf der Flucht Opfer von sexueller Gewalt, von Ausbeutung werden. Diese Gewalt, die kann von männlichen Partnern ausgehen, also von Ehemännern. Die geht auch oft von Grenzwachbeamten aus, von Polizisten, oft auch von Schmugglern, quasi so als Gegenleistung, quasi, dass sie die Flucht ermöglichen. Es gibt wenig oder gar keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. Das Ganze kommt natürlich mit psychischen Belastungen einher. Und UN Women hat vor 2020 war das, hat eine Statistik herausgegeben und hat gesagt, 90% der Frauen und Mädchen, die entlang der Mittelmeerroute kommen, werden vergewaltigt. Also das ist eigentlich eine unglaubliche Zahl. Und all das, was ich Ihnen jetzt gerade geschildert habe, das führt natürlich zu Dingen wie sexuell übertragbare Krankheiten, das führt zu einer hohen Muttersterblichkeit und Morbidität, das führt wirklich zu Infektionsrisiken und so weiter, zu Todesfällen. Und in dieser Situation kommen die Frauen dann teilweise in der Schweiz an und hätten eigentlich in dieser Situation dringend notwendig, dass ihnen spezifische Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht. Und die Schweiz wäre eigentlich dazu auch verpflichtet. Also es gibt ja das Recht auf Gesundheit, das ist in so vielen menschenrechtlichen Verträgen verankert, das ist in der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte, das findet sich in verschiedenen UNO-Pakten. Spezifisch eben für Frauen findet sich das auch in CEDAW, das ist die Konvention, UN-Konvention gegen die Diskriminierung von Frauen, wo eben spezifisch drinsteht, eben es darf keine Diskriminierung im Zusammenhang mit Zugang zu Gesundheitsversorgung stattfinden und quasi in den allgemeinen Empfehlungen noch explizit quasi ausgeführt wird, dass eben vor allem oder unter anderem besonders den Bedürfnissen von Frauen Rechnung getragen werden muss. Das findet sich in der Istanbul-Konvention quasi, wo explizit auch drinsteht in der Istanbul-Konvention, dass die Vertragsstaaten, und die Schweiz ist ein Vertragsstaat von der Istanbul-Konvention, eigentlich Aufnahmesysteme bereitstellen muss, die Personen vor Gewalt schützt, die gendersensibel sind, und das beinhaltet eigentlich auch einen Zugang zu reproduktiver Gesundheit.
Vielen Dank. Frau Hofstetter, wir haben gerade gehört, wie viele Frauen, was Sie alles schon erlebt haben, teilweise, wenn Sie hier ankommen. Es ist ja dann sehr die Frage auch, wo kommen diese Frauen unter? Wir wissen das alle von uns selber auch, also wie wir wohnen, das beeinflusst auch unser ganzes Leben, eigentlich diese Lebenssituation. Aber jetzt die geflüchteten Personen, also Männer und Frauen, können eigentlich ja nicht wählen, wie sie wohnen wollen oder möchten. Können
genau,
Sie kurz etwas sagen?
Nach der Flucht in dem Moment.
Genau, Sie kommen, wenn diese Leute ankommen, ja. Wie werden sie untergebracht und was sind dort vielleicht, was findet man dort für Situationen, aber vielleicht auch ein bisschen, was sind die Aufgaben oder Ziele von diesen Unterbringungsstrukturen, die aktuell in der Schweiz bestehen?
Genau das, was meine Vorrednerin gesagt hat. Also die Leute kommen, die meisten kommen illegal in die Schweiz. Es gibt wenige, die legal kommen, das werden Familiennachzüge. Dann ist auch die Gefahr, dass sie auf der Flucht vergewaltigt wurden oder Gewalt erlebt haben, kleiner. Also es ist nicht ausgeschlossen, ganz klar nicht, aber die meisten kommen illegal mit Schlepper in die Schweiz. Dann können sie ein Asylgesuch stellen, das ist in einem von den Bundesasylzentren. Im Kanton Bern ist das im ehemaligen Ziegelspital. Dort beginnt nachher der Asylprozess mit Befragungen. Sie bekommen einen Rechtsbeistand, biometrische Daten erfassen. Und der Aufenthalt dort kann bis 140 Tage gehen. Also das heißt über 4 Monate, dass man das schon mal weiß. Sie können auch von einem Bundesasylzentrum in ein anderes verlegt werden, wenn es Platzmangel gibt, vielleicht von Bern nach Budri, nach Chiasso, nach Kreuzlingen, wo auch immer. Das ist Bundesebene. Sie haben Zugang zu medizinischer Grundversorgung, aber sie müssen auch, es gibt einen kleinen Gesundheitsfragebogen, eben ob irgendetwas da ist, wenn nicht, wenn die Frauen nachher nicht selber kommen, dann läuft es so ein bisschen einfach aus dort. Und wichtig, das ist immer so, das ist auch das Problem nachher im Kanton, die Frauen müssen wirklich auch von sich aus kommen. Sie müssen bei den Befragungen ihre Asylgründe darlegen. Viele Frauen können nicht sprechen, was ihnen wirklich passiert ist auf der Flucht. Aus Scham, weil sie es verdrängt haben. Viele sagen auch, wenn ich immer wieder erzählen muss, was mir passiert ist, das ist wie eine Retraumatisierung. Also das ist sehr schwierig. Wenn es einen Asylentscheid gibt, innerhalb den 140 Tagen, wenn er positiv ist, eine vorläufige Aufnahme, dann kommen die Personen, die Menschen in einen Kanton. Wenn sie in ein erweitertes Verfahren kommen, das heißt, das Bundesamt kann noch nicht entscheiden, ob, also der Staatssekretariat für Migration kann nicht entscheiden, anhand des jetzigen Standes, ob es einen positiven, negativen Entscheid gibt, dann kommen sie auch in den Kanton. 12% kommen in den Kanton Bern, also es kann niemand wählen, in welchen Kanton er kommt. Es wird auch nicht Rücksicht genommen auf die Sprache. Manchmal sagt man jetzt doch, es wird ein bisschen mehr geschaut, wohin, wer kommt. Und im Kanton Bern werden sie nachher in einer der regionalen Partner zugewiesen. Wir arbeiten für die Stadt Bern. Das ist Perimeter Stadt Bern. Wir betreiben Unterkünfte in Zollikofen, in Muri, im Tiefenauspital und in Könitz. Genau. Also ein Vorteil vom Perimeter der Stadt Bern ist die Stadtnähe. Das ist so ein bisschen das Angebot, was alles besteht. Das ist ein Vorteil, denke ich. Aber es kann genauso gut sein, wenn man in Bern, in Jura, irgend in Sornetan oder Bellelay ist. Dafür ist vielleicht die soziale Integration. Es gibt viele Leute, die sich sehr um die Migranten kümmern, die irgendwie ein Programm auf die Beine stellen, kann auch positiv sein. Genau, bei uns ist es einfach so, wir haben den Auftrag für die Unterbringung. Das war die Frage vorher. Wir müssen die Leute aufnehmen, wenn sie uns zugewiesen werden. Egal, ob wir sagen, wir haben Platz oder nicht. Also wir müssen die Leute aufnehmen, wir können nicht wählen. Wir können sagen, in welches Zentrum sie kommen. Alleinreisende Frauen machen einen kleineren Teil aus der Leute, die uns zugewiesen werden, aber sie sind eigentlich fast alle vulnerabel, dass man das sieht. Wir haben jetzt in Könitz haben wir Wohneinheiten, das heißt, wir können dort Frauenwegers zur Verfügung stellen. Wenn uns Personen zugewiesen werden, Frauen, schauen wir meistens, dass das in Könitz oder im Muritannental der Fall ist. Auch im Muritannental haben wir Wohnungen mit Dusche, Toilette, Küche abgeschlossen. Im Tiefenau ist es ein bisschen unterschiedlich. Das ist, Stefanie Schüppach hat erwähnt, das wird dann mal die größte kollektive Unterkunft in der Schweiz, also nicht nur im Kanton Bern, sofern es überhaupt mal so viele Plätze dann gibt. Und dort haben wir die Möglichkeit, wir haben dort ehemaliges Spital, es hat Zimmer mit eigener Dusche und Toilette. Das ist auch die Sanitäranlagen, das heißt einfach, dann schauen wir auch, es gibt zum Teil Familien, die so ein Zimmer bekommen, oder es gibt auch alleinreisende Frauen. Aber gleichwohl ist also Aufenthaltsräume muss man teilen, man muss die Küche teilen mit anderen Leuten. Es ist eng, also es gibt keinen Mindeststandard in der Schweiz. Was ist der Mindeststandard? Wie viel Quadratmeter braucht eine Person in einer Kollektivunterkunft? Das gibt es nicht. Oder es gibt vom Tierschutz fast jede, alles wird beschrieben, was braucht es, aber hier gibt es keinen Mindeststandard. Und das ist eigentlich schade, weil ich denke, es wäre wichtig, dass es egal ist, wo man untergebracht wird, dass jeder den gleichen Standard bekommt. Die Unterkünfte sind, Es ist so ein bisschen wie ein Skilager oder ein Ferienlager. Das ist lustig, wenn man, also als Kind, ich habe das sehr gerne gemacht, aber ich bin nach einer Woche auch immer gerne nach Hause gegangen. Es ist eine Herausforderung, so zu leben. Genau. Wir haben Sozialarbeitende vor Ort und wir haben auch gesundheitliches, also medizinisches Fachpersonen. Wir haben Facility Management, wir haben Administration. Das ist so alles ein bisschen gemischt. In einer großen Unterkunft gibt es so wie kleine Teams. In einer kleinen Unterkunft müssen mehrere Personen nachher diese verschiedenen Rollen einnehmen. Medizinisch gesehen machen wir ein medizinisches Eintrittsgespräch, einfach so Gesundheitszustand, wir fragen, wie geht es dir, brauchst du etwas, nimmst du Medikamente, brauchst du einen Arzttermin, möchtest du impfen, bist du schwanger, wir fragen nicht, willst du verhüten. Edith Krähenbühl hat mich eben gefragt, warum fragt ich das nicht, und ich habe mir nachher auch überlegt, ja, warum fragen wir das nicht. Ist die Frage nachher, kann so verstanden werden, ja, eigentlich denke ich, es ist gut, wenn du verhütest, oder das ist vielleicht auch von uns her, das haben wir uns gar nie überlegt. Aber wir machen ein Präventionsgespräch, das ist 6 Wochen so nach dem Eintritt, und dort ist nachher die Frage um die Familienplanung. Also wir machen auch Termine mit dem Zentrum für sexuelle Gesundheit, das ist die ehemalige Familienplanung im Inselspital, im Frauenspital. Für Jugendliche gibt es so Jugendliche- und Kindersprechstunde, die ist jeweils am Mittwoch, versuchen wir auch zu vernetzen. Wir fragen einfach, und es muss nachher auch das Bedürfnis angewendet werden. Nach 6 Wochen ist auch, machen wir das erst, weil vielleicht ist auch schon ein bisschen das Vertrauen da. Vielfach ist unsere Arbeit basiert auf einer Vertrauensbasis, und ein Vertrauen muss auch aufgebaut werden. Und das ist nicht immer einfach, weil vielfach die Frauen, alle Leute haben viel erlebt, ist sehr schwierig, aber das ist uns ein Bedürfnis. Und wir machen erst Informationen, dann gibt es auch so QR-Code von allen, und ich sage immer allen, nehmt es mit, also es gibt Hallo Bern, weil dort gibt es über alle Themen in vielen Sprachen, in etwa 19 Sprachen, können Sie auch später mal schauen, alleine. Das bedingt natürlich, dass Sie lesen und schreiben können. Das ist schon wieder, wir gehen davon aus, das ist so, aber das ist, wir haben viele Leute, die Analphabeten sind, vor allem auch Frauen, oder die gar nicht in die Schule gehen durften oder konnten. oder zum Teil die Männer eigentlich denken, es ist gar nicht gut, wenn sich die Frauen zu viel bilden, die haben ihre Rolle im Haus. Und ein Zentrum hat nicht nur negative Sachen, muss ich auch sagen, es hat auch Positives. Es hat auch, die Gemeinschaft ist da, es ist eine soziale Kontrolle. Eben wenn jetzt irgendwo bei einem Ehepaar etwas nicht gut läuft, hören manchmal die Nachbarn, oh, da läuft etwas nicht gut oder es gibt Gewalt, dann kommen sie ins Büro und sagen es. Oder es entstehen auch Freundschaften im Zentrum. Oder man hat Landsleute, die ein bisschen auch die Struktur, die Familienstruktur, die fehlt, ein bisschen ersetzt. Also nicht immer, aber es kann sein. Und das ist auch zum Teil länderübergreifend. Also es kann auch sein, dass sich im Zentrum Freundschaften bilden, weiß ich, Mazedonier und Tibeter oder irgendein verschiedene Länder. Und es ist auch, ja, eben, es ist wirklich schwierig, so zu leben. Ich finde, es ist nicht schlecht zum Beginn, weil wir könnten wahrscheinlich gar nicht Wohnungen zur Verfügung stellen. Die Frage stellt sich einfach, wie lange darf ein Aufenthalt in einer Kollektivunterkunft dauern? Mhm. Ja.
Vielen Dank für diesen Einblick auch. Ich finde das für mich auch wichtig, dass man jetzt versteht, wie kommen die Leute an, wie leben sie. Es gibt gewisse Strukturen, die da sind. Es gibt Gesundheitschecks, gewisse Sachen werden abgeklärt, aber wir haben es gehört, Vertrauen ist eine zentrale Sache und Sie haben es selber gesagt, es ist eine herausfordernde Lebenssituation mit so vielen Menschen, die man ja nicht kennt, nicht mal aus der eigenen Klasse, wie vielleicht in einem Skilager oder so, das ist eine andere Situation. Und Vertrauen ist wichtig. Das war auch bei Ihrer Arbeit, Maria Furrer, zentral, als Sie diese Workshops geleitet haben, eben zur, vor allem ging es um Prävention und Gesundheitsförderung, also zum Beispiel eben selbstbestimmte Familienplanung. Und sie kamen ja als Externe in diese Kollektivunterkünfte und brauchten für diese Workshops auch ein Vertrauen. Können Sie uns ein bisschen von diesen Workshops berichten und den Erfahrungen, vielleicht wie das auch funktioniert hat, ob man, was also man haben gehört, es ist ein bisschen ein Lotto, in welche Unterbringung man dann kommt, also zuerst in welchen Kanton und dann noch, wie man untergebracht wird, ist das zum Beispiel ein Angebot, das es überall gibt, also so ein bisschen, dass wir da noch ein bisschen erfahren, was gibt es da für, das nehme ich an, kommt noch später als die 6 Wochen.
Genau, in den meisten Fällen kommt es später. Das ist ein Angebot einer NGO. Und ich hatte quasi das Privileg, eben in diese Gruppen zu kommen als externe Fachperson, die einer Schweigepflicht untersteht. Und durfte auch, also ich war mit den TeilnehmerInnen alleine. Das heißt, niemand von der Betreuung beispielsweise war dabei. Einfach falls nötig, war eine Dolmetscherin mit anwesend, aber auch eine externe mit Schweigepflicht entsprechend. Und was das im Prinzip, oder was der Sinn, die Idee dahinter war, war ein Gruppengespräch, in dem ein sicherer Raum entstehen soll, um über sexuelle Rechte zu informieren, auch zu reflektieren mit den Teilnehmenden. Und auch eine quasi Hilfsangebote, Unterstützungsangebote zu vermitteln, also eine potenzielle Triage möglich zu machen. Das ist auch im Prinzip eine Form von Empowerment, also eine Form von Empowerment gedacht. Und dafür braucht es aber genau dieses Vertrauen und das muss man wirklich, oder muss Mensch dann wirklich so auch erschaffen in diesem Raum, das gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut. Und was ich aus diesen Workshops sagen kann, ich habe die im Kanton Bern, aber im gesamten Kanton Bern, also in verschiedenen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen Partnern des Asylwesens durchgeführt. Was ich sicher sagen kann, schon mal ganz allgemein, ist, die Frauen, die teilgenommen haben an so einem Workshop. Natürlich haben die eine unterschiedliche Herkunft, unterschiedlichen Bildungsstand unter Umständen. Das Vorwissen ist nicht das gleiche, aber was alle immer konnten, wenn man den Raum dafür gegeben hat, ist ausdrücken, was sie eigentlich bräuchten, was ihre Bedürfnisse sind. Und das geht eben sehr stark auch das, in das, was Milena präsentiert hat. Es ist nicht so, dass geflüchtete Frauen hierher kommen und es muss ihnen geholfen werden oder es muss für sie entschieden werden, sondern sie müssen eben gefragt werden, was brauchst du denn eigentlich und warum? Und das muss eben vielleicht genau nicht direkt in der ersten Woche und eine direkte Frage sein, sondern es muss einen Raum dafür geben. Und der Raum muss eben Vertrauen ausstrahlen. Also das heißt, wenn ich einen solchen Workshop gebe, sage ich zuerst einmal, alles, was ihr sagt, bleibt bei mir, außer ihr gebt mir die Erlaubnis, damit weiterzugehen. Und das ist eben in Asylstrukturen, wo die Ressourcen sehr knapp sind, wo das wenig mitgedacht sind, oft schwierig. Und dann ist vielleicht die betreuende Person auch noch ein Geschlecht, mit dem ich mich nicht wohlfühle oder gerade eine Persönlichkeit, die nicht so ganz zu mir passt. Das war so eine Erkenntnis aus diesen Workshops. Und dann die zweite, die mir auch sehr wichtig ist, wenn wir eben über sexuelle Rechte und spezifisch über das Recht auf selbstbestimmte Familienplanung sprechen, müssen wir einfach auch ganz vorab mal sagen, also das Recht ist in der Schweiz generell nicht gut umgesetzt. Also der Zugang zu Verhütungsmitteln, den es ja braucht, um zu entscheiden, möchte ich Kinder, ja, nein, wie viele, in welchen Abständen, zu welchen Bedingungen, das ist in der Schweiz von der sozioökonomischen Ausstattung, also davon abhängig, was kann ich mir eigentlich leisten. Weil Verhütungsmittel, die zahlen wir aus der eigenen Tasche grundsätzlich. Und wenn bei Geflüchteten das der Sozialdienst übernimmt, dann oft teilweise in manchen Organisationen nur bestimmte Verhütungsmethoden. Das heißt, auch da ist wieder die Wahl eigentlich, wie ich meine Sexualität leben möchte, wird eingeschränkt de facto.
Vielen Dank. Das kam ja auch in der Studie, war eines der Themen, das auch präsentiert wurde, dass eben dieser Zugang zu Verhütungsmitteln beispielsweise auch ein integraler Bestandteil dieser reproduktiven Gerechtigkeit ist. Ich möchte Sie noch ein bisschen, Fatma Leblevici, etwas zu den Erkenntnissen aus der Studie sagen, was Sie oder die Co-Forscherin vielleicht besonders als wichtig empfunden haben oder empfinden jetzt noch.
Genau, also mit der Forschung hat es sich verdeutlicht, dass das bei den Frauen einfach sehr schwierig ist, Zugang zu den Informationen zu finden, Zugang zu den Verhütungsfragen oder Verhütungsmitteln zu finden. Also sie wurden gar nicht darauf hingewiesen, dass es Angebote gibt. Sie wurden nicht also informiert in der Muttersprache, dass sie alle Informationen verstehen können. Und es wurde nicht immer finanziert, dass sie einfach das Angebot wahrnehmen können oder brauchen können. Also und oft als Verhütungsmittel wurden Kondome angeboten oder es war immer eine Möglichkeit, sich mit den Kondomen verhüten. Und es war ja, also es braucht da eine gemeinsame Haltung zwischen den also Frau und Mann, dass sie diese Verhütungsmittel brauchen können. Und das war oft eigentlich nicht so. Also die Männer waren nicht immer damit einverstanden, einfach Verhütungsmittel, also Kondome zu brauchen. Und also das wurde auch Frauen nicht erlaubt oder finanziert, dass sie selber bestimmen können, welche Verhütungsmittel und wie sie verhüten wollen, selber auswählen können. Das war also, wie gesagt, als Kursforschende haben wir ja auch diese Erfahrungen in das Asylzentrum gemacht und auch heutzutage begleite ich sehr viele Frauen, privat oder im Arbeitskontext und also vielleicht so Heilsarme ist durchschnittlich ein gutes Beispiel. In Kanton Bern kann man sagen, aber auch von anderen Partnerorganisationen im Asylwesen ist es nicht immer so. Genau, und von dem her sind sie einfach so alleine da. Sie kennen die Sprache nicht, sie haben den Zugang zu Informationen nicht und sie werden einfach auch finanziell nicht unterstützt oder nicht begleitet, dass sie einfach das wahrnehmen können. Mhm. Ja, genau. Also es gibt natürlich, es gibt auch andere Erkenntnisse, also dass es einfach die Frauengesundheit kein Fokusthema ist für Asylsystem der Schweiz, dass einfach die Frauen kommen, wie Sarah und Rita gesagt haben, mit vollem Rucksack in die Schweiz. Sie haben sexualisierte Gewalt erlebt im Heimatland auf der Flucht und sie sind traumatisiert und so kommen sie in der Schweiz. Diese Erfahrungen, die die Frauen gemacht haben, wurden nicht berücksichtigt und ja, also bei medizinischen Befragung ist es so, dass es die erste Frage wird einfach, oder Befragung wird durch ein Computersystem durchgeführt und die einzige Frage also bezüglich Frauengesundheit ist, ob sie schwanger ist oder nicht, aber so übertragbare Krankheiten oder andere gynäkologische Probleme werden gar nicht thematisiert. Oder es gibt keine Dolmetschung, dass die Frauen sich äußern können über ihre Probleme. Also es ist oft die männliche Mitarbeitende, die diese Gespräche führen. Die Frauen haben einfach kein Vertrauen, mit einem Mann so über diese Themen zu sprechen. Also all diese Themen, also all diese Sachen verhindern, dass sie einfach darüber sprechen können. Und ja, Familien, also Fluchtkontext allgemein beeinflusst die Familienplanung natürlich. Also was sie im Heimatland erlebt haben, auf der Flucht und auch in der Schweiz, ist es also bestimmt natürlich ihre Familienplanung. Weil auch hier in die Schweiz kommen, okay, ich bin in einem sicheren Land, ich möchte Kinder haben, aber dann mit der Zeit, nein, ich bin gar nicht, ist noch gar nicht sicher. Also die Situation in den Asylzentren und okay, ich muss mich noch integrieren, ich brauche Zeit und jetzt bin ich noch nicht bereit. Also von mir wird ja erwartet, dass ich auch mich integriere. Okay, dann lasse ich jetzt schwanger zu werden. Okay, oder kann ich schwanger sein in einem Ort, wo die Infrastrukturen sehr kompliziert sind, meistens sehr männlich dominiert sind. Also die Frauen sind gar nicht mitgedacht. Also eine schwangere Frau, die im 8. Monat schwanger ist, muss vielleicht 200 Meter laufen, dass sie auf die WC kommen kann oder einfach ist sie unklar, ob sie unter diesen Bedingungen Kinder auf der Welt bringen kann. Bei all diesen Sachen, hat sie wirklich Zugang zur Gesundheitsversorgung? Wird sie unterstützt, wenn sie schwanger wird? Wird sie unterstützt, wenn sie ein Kind bekommt? Oder bekommt sie Unterstützung bei Wochenbett? Hat sie ein Bett für ihr Kind im Zimmer? Oder wie lange kann sie Unterstützung holen, nachdem sie ein Kind hat? Also all diese Themen, also natürlich beeinflussen die Familienplanung von den geflüchteten Frauen. Also manchmal ist es sehr schwierig, einen Termin zu bekommen, um zum Arzt zu gehen. Also es gibt Menschen oder es gibt Frauen, die einfach die Ressourcen haben, Sprache können, immer wieder nachfragen, immer wieder damit kämpfen, dass sie einen Termin bekommen, dass sie zur Arzt gehen können oder zur Ärztin gehen können. Aber alle haben diese Kraft nicht, alle haben diese Energie und Ressourcen nicht. Und dann lassen sie es einfach weg. Mhm. Und ja, all diese Sachen spielen. Oder, also Milena hat ja gesagt, also schwanger sein ist ein Problem, nicht schwanger sein wollen ist ein Problem, Kinder auf der Welt, also bekommen, also Mutter sein ist sehr schwierig, einfach in den Asylunterkünften, unter welchen Bedingungen möchte ein Kind aufsehen und habe ich überhaupt Kraft, wirklich unter diesen Bedingungen Kinder auf der Welt zu bringen, sind sie überhaupt darüber informiert, welche Rechte sie haben oder was für Rechte sie haben, was können sie fordern, was können sie nicht fordern, was dürfen sie bekommen und was dürfen sie nicht bekommen. Also all diese Erfahrungen, die wir als Chorforschende gemacht haben, es war nie ein Thema bei uns also, oder für uns in dem Asylzentrum, wo wir waren, dass es thematisiert wurde, dass es ernst genommen wurde, also oft auch die Bedürfnisse von Frauen werden nicht ernst genommen oder musst du immer Fachpersonen überzeugen, dass es dir nicht gut geht und es ist auch oft sehr willkürlich, dass die Personen entscheiden in den Asyl, also entweder Pflegefachpersonen oder Betreuungspersonen, ob sie dir erlauben. Also all diesen, mit all diesen Barrieren zu kämpfen, braucht sehr viel Energie und Ressourcen. Sprache ist eine große Barriere oder schlechte Erfahrungen, die Frauen mit Fachpersonen, also Gesundheitsfachpersonen machen, ist auch ein Thema, dass sie einfach nicht mehr zum Arzt gehen wollen, sagen, ja, einfach ich lasse mal so. Genau, also mit all diesen Herausforderungen müssen sie kämpfen und das ist natürlich, und was wir erleben, ist es eigentlich nicht Sachen, die wir von irgendwo gelesen haben. Also wie gesagt, wir arbeiten mit Frauen, wir haben tagtäglich Kontakt mit dem Privat- oder im Arbeitskontext und das hören wir von den Frauen. Also wie eine Frau im Bundesasylzentrum die medizinische Befragung erlebt hat oder wie eine schwangere Frau in Unterkunft nach dem Geburt, wie sie behandelt wurde, mhm, oder welche Schwierigkeiten die Frauen in also kollektiven Unterkünften erleben, ist es nicht unsere Aussagen, sondern ist es einfach Dinge, die wir von den Frauen hören, also die Themen, die wir von den Frauen hören und genau auch unsere, ja, unsere Erfahrungen, die wir damit, mhm, gemacht haben.
Vielen Dank. Sarah Chukuma, Sie haben, weil Sie gerade auch von Bundesasylzentren gesprochen, Sie haben ja auch eine Studie mit oder einen Bericht mitgearbeitet, der Empfehlungen ausgesprochen hat zur Unterbringung von Asylsuchenden in Bundesasylzentren. Haben sich da ähnliche Resultate gezeigt wie hier, die Frauen direkt berichtet haben, weil das ist ja auch, wie man häufig hört, man hat vielleicht auch, man hat eine schwierige Fluchterfahrung hinter sich, dann muss man sich bei allem möglichen melden, dann denkt man vielleicht, ja, ich bin die Einzige, die das Problem hat, aber es ist hier bestätigt worden durch ganz viele Stimmen, hat die Studie, die RefPair-Studie jetzt auch das eigentlich bestätigt, was Sie da auch schon mit Gesprächen herausgefunden haben oder noch ergänzt, vielleicht können Sie da noch einbringen und dann gerne auch die anderen noch reagieren, was Ihre Erfahrungen sind.
Also es ist vielleicht ein bisschen was von beidem. Einerseits ergänzt natürlich wesentlich und andererseits auch bestätigt einige Dinge. Vielleicht einfach noch zur Erklärung, also damals, als ich eben noch bei UNHCR war, wir haben zwischen 2021 und 2022 quasi Bundesasylzentren besucht. Das war quasi, meine Vorgängerinnen haben dieses Projekt gestartet und ich bin dann quasi später dazugekommen und konnte auch noch einige von diesen Bundesasylzentren besuchen. Wir sind natürlich mit einer anderen Intention reingegangen. Wir wollten uns anschauen, wie dieses neue Asylsystem 2019, wie das implementiert wird. Das heißt, der Fokus war quasi nicht von Anfang an, dass wir uns die Unterbringungsbedingungen anschauen, und es war auch nicht der Fokus jetzt spezifisch zum Beispiel auf Frauen und Mädchen und auch nicht auf reproduktive Gesundheit. Das hat sich dann im Verlauf so ergeben quasi, dass wir uns dann vor allem auf die Unterbringung fokussiert haben und dazu dann Empfehlungen entwickelt haben, aber eben auch, wie gesagt, nicht spezifisch und nur zu Frauen und Mädchen und auch nicht mitten am Fokus quasi, wie sich die Unterbringungsbedingungen auf die reproduktive Gerechtigkeit auswirken. Insofern ist natürlich die REFPA-Studie eine komplette Ergänzung, aber was ich schon sagen muss, ist, dass vieles, also wenn man die Studie sich durchliest, wenn man irgendwie auch quasi immer diese Zitate quasi sich durchliest, dann muss man sagen, dass vieles, was wir oder was ich jetzt persönlich auch wahrgenommen habe, wie die Situation in den Unterbringungsbedingungen ist, also die Bedingungen sind materiell mehr oder weniger dieselben. Also es ist wirklich so, wie ich die Zentren erlebt habe, die Bundesasylzentren, ja, das sind große Gebäude, das sind Zimmer bis zu 20 Personen ausgelegt teilweise, die liegen in Vierer-Doppelbetten nebeneinander. Das heißt, wenn man Pech hat, hat man neben sich eine fremde Person liegen. Ich muss dazu sagen, ich war zum Teil auch zu einem Zeitpunkt dort, wo eben dieses Notfallsystem ausgerufen war. Aber insgesamt war mein persönlicher Eindruck, dass wenn man in diese Zentren eintritt, in diese Bundesasylzentren, dass man sehr viel von seiner Selbstbestimmtheit abgibt. Also da wird bestimmt, wo man sich einzufinden hat, zu welcher Zeit, wann man dieses Zentrum verlassen darf, wann man wieder dort sein muss. Es wird bestimmt, wann man was zu essen kriegt, was man zu essen kriegt, wann Schlafensgehenzeit ist. Die Betreuungspersonal, Sicherheitspersonal, die können in die Zimmer kommen. Es gibt sehr wenig Privatsphäre. Das bedeutet, es gibt wenig Raum für Sexualität und Intimität. Es gibt natürlich in solchen Strukturen, wo so viele Menschen aufeinander leben, so viele Menschen auch, die eben auch traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, sehr viel Gewalt einfach, weil viel Stress, viel Lärm, viele Menschen auf einen Haufen. Das heißt, das ist auch nicht ein gutes Umfeld, um Kinder groß zu ziehen. Das ist kein sicheres Umfeld für vulnerable Personengruppen. Also wie gesagt, die Gewaltprävalenz ist zum Teil sehr hoch. Also insofern muss ich sagen, alles, was in dieser Studie drinsteht oder viel davon, die materiellen Bedingungen, die sich dann eben so auch auf die reproduktive Gesundheit und die reproduktiven Rechte von den dort lebenden Frauen auswirkt, das hat sich quasi auch für mich so bestätigt.
Ja. Haben Sie noch Ergänzungen dazu? Und sonst würde ich dann gerne auch gleich überleiten, auch ein bisschen in den, was kann man eigentlich jetzt machen?
Ich würde nur vielleicht kurz ein Beispiel, das ich erlebt habe, so einer Frau erzählen, das eben sehr vieles aufgreift, was jetzt Fatma Leplebici erzählt hat. Ich bin habe einen Kurs gegeben und da kam eine junge Frau dann zu mir, eine sehr junge Frau, und hat gesagt: Es ist so, ich fühle mich mit meinen Brüsten sehr unwohl, die sind sehr groß, das tut mir weh einerseits, das spannt, es ist unangenehm, aber andererseits eben auch in dieser Unterkunft, in der ich lebe, sind sehr wenige Frauen, also eine große Mehrheit sind männlich, und ich merke auch, das zieht viele Blicke auf sich, das macht auch, dass ich mich unwohl und unsicher fühle. Ich habe der Frau dann gesagt, sie solle sich an eine gynäkologische Fachperson wenden, weil das kann effektiv eine Condition sein, also das kann sein, dass man es abklären muss, und das ist etwas, was unangenehm ist. Also sie solle sich auf jeden Fall da Hilfe suchen, Beratung suchen. Jetzt in diesem spezifischen Fall habe ich diese Frau zweimal getroffen, an einem Kurs einige Monate später. Da hat sie eine Verwandte besucht in einem anderen Teil des Kantons, und wir haben uns wieder getroffen. Und dann hat sie eben auch, ist sie wieder auf mich zugekommen und hat gesagt: Darf ich dich jetzt nochmal etwas fragen? du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe dir diese Frage gestellt, ich habe das gemacht, ich habe das eingefordert, ich bin zu so einem Termin gegangen deswegen, ich bin zu einem Frauenarzt. Und jetzt verstehe ich aber nicht, machen die Frauenärzte in der Schweiz denn bei jeder Konsultation einen Schwangerschaftstest? Dann habe ich gesagt, nein, das machen sie eigentlich nicht. Und sie hat mir dann erzählt, weißt du, es war so komisch, er hat einen Schwangerschaftstest gemacht und dann bin ich in die Beratung nochmal und dann hat er mich gefragt, ob ich denn schon einmal Sex hatte und ob ich denn ein Verhütungsmittel bräuchte, ob ich da gerne mehr dazu hören würde. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also warum? Das hat einfach total das Vertrauen in die Fachkompetenz dieser ärztlichen Person untergraben eigentlich, diese Handlung. Und zwar überhaupt nicht verständlich für sie, was da wie gemacht wurde. Und jetzt hat das einfach, ist das wie, diese ärztliche Person hat das nicht geschafft, das verständlich zu machen, warum sie diesen Schwangerschaftstest macht. Und das ist durchaus sinnvoll, weil vergrößerte und schmerzende Brüste sind natürlich eines der ersten Anzeichen für eine Schwangerschaft. Aber dadurch, dass sie sich nicht verstanden haben, war das wie nicht klar, was da gemacht wird und warum. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wie eben Frauen, für die es schon nicht einfach ist, so etwas einzufordern, dann eigentlich nochmal ganz viele Hürden, auch wenn sie das dann geschafft haben, auf die treffen, weil die Sprachbarriere, und das ist jetzt nicht per se die Schuld dieses Arztes, weil der hat ja nicht die Möglichkeit, eine interkulturelle Übersetzung, die dann bezahlt wird von der Krankenkasse, einzufordern. Das heißt, sie müssen sich irgendwie verständigen und das führt eigentlich dann wieder nochmal zusätzlich zu Misstrauen auch ins Gesundheitssystem. Und eben vielleicht später dazu, dass man sich dann sagt, ja, ich frage einfach gar nicht mehr. Genau. Das ist jetzt einfach so ein Beispiel, wo ich finde, man sieht das eigentlich sehr gut, was du eben erzählt hast vorhin.
Vielen Dank für das Beispiel, ja.
Die medizinische Grundversorgung, oder die ist schon gegeben, aber wir haben auch Mühe, überhaupt Ärzte zu finden. Also Erstversorger, Ärzte, Kinderärzte, Frauenärzte sowieso. Also wenn wir Bewohnende haben, die sagen, also meistens müssen wir sagen, ja, du musst irgendeinen Notfall haben, weißt du was, du kannst eine jährliche Kontrolle bekommst in 9 Monaten. Oder? Und dann fällt, wie da, wenn ich sowas höre, eben, also wenn ich keinen sexuellen Kontakt habe und ich bin beim Frauenarzt und der sagt, wir machen einen Schwangerschaftstest, dann sage ich, ja, das brauchen wir nicht, oder? Ich weiß das. Aber hier wurde wahrscheinlich gar nicht gefragt und das ist nachher so, dass die Götterin weiß oder der Arzt sagt, was man macht und einfach. Man selber hinterfragt gar nicht. Und das finde ich nachher schade und da wäre vielleicht auch so ein Gesundheitszentrum für Migranten etwas, weil es braucht mehr Zeit. Also Übersetzer können wir eigentlich organisieren, wird finanziert, aber ja, zum Teil
noch muss man auch nicht. Noch wieder wahrscheinlich einfordern.
Ja, genau, oder? Aber wenn das ist auch immer, das habe ich mit dem Kantonsärztin hatte ich einen Termin und das ist wirklich für uns auch in der Stadt Bern schwierig, wenn wir ein neues Zentrum aufmachen, einen Arzt zu finden, der bereit ist, unsere Klientel zu übernehmen. Weil es eben aufwendiger ist, oder mit Übersetzer oder mit den kulturellen Hintergründen oder dann auch immer eine Frau braucht, also im Normalfall ist es ideal, wenn sie eine weibliche Ärztin hat.
Ja, gerade bei also gynäkologischen Fragen.
Sowieso, also das haben ja auch Schweizer zum Teil, oder Schweizerinnen dieses Gefühl, aber eben das ist nachher, das sind Hürden, die wir noch eingebaut haben, ja. Und dann finde ich es wirklich, also mir tut das nachher weh, wenn ich so etwas höre, oder das finde ich ja, schade.
Ich glaube, das geht allen so und wir haben jetzt gehört, dass also die Herausforderungen und identifizierten Probleme oder Punkte, die eben angegangen werden müssen, sind sehr vielschichtig und zum Teil auf unterschiedlicher Flughöhe und ich würde gerne aber jetzt noch ein bisschen zu den Handlungsansätzen kommen. Also was könnte man denn jetzt eigentlich machen? Also man weiß schon vieles, was nicht funktioniert, schon länger. Aber es gibt auch immer wieder gewisse Einschränkungen, dass man gewisse Sachen nicht machen kann. Aber ich möchte jetzt ganz konkret eigentlich darüber sprechen, wo gibt es Möglichkeiten, vielleicht auch Spielräume, um diese Sachen zu verändern? Also jetzt beispielsweise, es geht um Informationsfragen, es geht um Zugangsfragen. Jetzt vielleicht, Frau Hofstetter, könnten Sie gleich sagen, was haben Sie als Kollektiv Unkünfe für Spielraum? Und könnten Sie jetzt zum Beispiel sagen, diese Handlungsfelder haben wir jetzt identifiziert. Sie haben vorhin gesagt, wir fragen Sie gar nicht, möchten Sie verhüten, die Frauen? Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, ob Sie konkret Sachen angehen können oder planen? Gerade auch, wenn man so große Unterkünfte danach betreiben muss.
Als Betreiber von Unterkünften hat man keinen Spielraum. Das muss man wirklich sehen. Der Kanton entscheidet, wie viele Plätze in einem Zimmer. Wir haben jetzt das Glück, dass wir relativ kleine Zentren haben, 72, 76 Plätze, also das Tiefenau nicht, aber sonst die anderen Zentren sind kleiner. Das heißt, man kümmert sich vielleicht auch ein bisschen besser und auch die Zimmer sind kleiner, oder? Wir haben 1 bis 5 Zimmer in den kleinen Zentren. Im Tiefenau sind es bis 8 Personen in einem Zimmer, aber das sind zum Teil nachher für Großfamilienzimmer. Es ist einfach so, wie es ist, das bestimmt der Kanton. Der Kanton bestimmt auch eigentlich die Sozialräume. Oder wenn wir als Betreiber sagen, wir brauchen mehr Sozialräume oder wir brauchten eigentlich einen Raum, wo sich die Frauen treffen können, einen Mann, wo die Männer, Kinder, also Kinder ist ein bisschen, wird was gegeben, aber eigentlich auch zu viel. Und dort ist wirklich eben der Mindeststandard ist sehr schwierig. Ja. Und dort haben wir als Betreiber leider nicht viel Spielraum, aber wir haben den Spielraum zu entscheiden, in welches Zentrum wir wen platzieren. Oder wir haben den Spielraum, wenn wir eine Dreizimmerwohnung haben, wo wir sagen, okay, 7 Personen müssen hier untergebracht werden, dann können wir auch sagen, wir machen die Zimmer ein bisschen, die Bewohnerzimmer weniger belegen, dafür gibt es ein Einerzimmer.
Mhm. Oder also statt ein bisschen das kleine Sie da Einfluss nehmen auf als die Unterbringung.
Aufenthaltsraum nehmen wir dort ein bisschen Platz weg, dafür haben wir ein Einerzimmer. Also wir haben auch zum Teil Zuweisung von Transgender, oder das ist nachher auch schwierig. Im Bundesasylzentrum sind sie zum Teil einfach in Frauenzimmer untergebracht, also auch wenn sie jetzt dann medikamentös schon behandelt sind, aber man zum Teil sieht man noch, okay, wahrscheinlich war es mal ein Mann, zum Teil sieht man es nicht mehr. Und wenn wir das wissen, dann machen wir, wenn es irgendwie möglich geht, ein Zimmer.
Ja. Das ist jetzt die räumliche Frage, wo Sie ein bisschen spielen, genau. Aber wir haben ja auch gesagt, es geht auch um Informationen oder gibt es da haben Sie liegen auch, Spielraum oder so?
Natürlich, oder können Sie gesagt, vielleicht Leute, die dann die Sprache nicht verstehen, ist schwierig. Mit der AIDS-Hilfe machen wir die Kurse. Wir machen mit Berner Gesundheit Familienkurse, mit Famira-Kurse, mit dem Blauen Kreuz übersucht. Wir versuchen einfach auch externe Fachpersonen reinzuziehen, weil das, was sie gesagt hat, es ist anders, wenn jemand von außen kommt.
Ja.
Zum Teil ist es sogar besser, wenn die Kurse außerhalb der Unterkunft sind, weil es ist ein anderer Rahmen.
Dass man sich eben dann auch sicher fühlt und das Vertrauen schafft.
Genau, also da hast du sicher auch.
Genau. Also ich glaube auch, das macht Sinn. Das ist jetzt bei der Heilsarmee, weil sie stadtnahe Unterkünfte betreibt, eben auch möglich gewesen und eigentlich gut. Es ist aber, also eben auch, wenn wir über Verbesserungen sprechen, also eine Tendenz, und die ist auch schweizweit, ist halt, dass Zentren, auch große Zentren, extrem dezentral geführt werden. Soll heißen im Kanton Bern auf dem Gurnigel oder in der Zentralschweiz auf dem Glaubenberg. Orte, wo, wenn vielleicht 1-2 Postautos pro Tag hinfahren, wo die Leute einfach wahnsinnig isoliert leben. Und dann sind eben solche Angebote einfach weniger vorhanden. Es gibt dann schon teilweise freiwilligen Gruppen, die mit sehr viel, sehr, sehr lobenswertem Engagement dorthin gehen, aber das ersetzt halt auch eben keine professionellen Angebote.
Gerade im Bereich Gesundheit
auch. Genau, im Bereich Gesundheit unter anderem. Das ist sicher das eine. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, ich bin einverstanden mit dir, wenn du sagst, ihr habt so wenig Spielraum. Es ist eine politisch gewollte Ressourcenknappheit, hat mir mal ein Partner, auch aus der auch beim regionalen Asylpartner arbeitet, gesagt. Und das ist mir wirklich so richtig im Kopf, hat mir das nachgehalten. Das ist mit Absicht so. Also das ist nicht ein Muss. Das kann geändert werden. Und das ist, betrifft einerseits eben den Asylbereich. Und dann muss man schon auch sagen, auch Frauengesundheit, reproduktive Gesundheit ist jetzt nicht hoch oben auf der Agenda und auf den Prioritäten.
Also die Problembereiche überlappen sich dann eigentlich und verschärfen sich noch eigentlich. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es auch auf Basis der Studie ein bisschen eine Zusammenarbeit, und ich weiß nicht, auf Basis der Studie eine mit der BfH auch gibt, für vielleicht ein mögliches Projekt. Können Sie da etwas schon dazu sagen? Oder für einen kleinen Spielraum vielleicht, was es gibt? Oder?
Gut, es ist wirklich ein Vorteil, das habe ich zu Beginn gesagt, dass wir im Perimeter der Stadt Bern sind, und ich bin auch froh. Und wichtig sind eben auch externe Player. Und jetzt ist ist von den Hebammen, glaube ich, richtig, du musst mich sonst kommt. Ihr seid an uns angetreten und habt gesagt, wir würden gerne ein Pilotprojekt starten im Tiefenau, weil es halt das große Zentrum wird und dementsprechend wahrscheinlich auch dann ein bisschen mehr Frauen bei uns sind. Und auch von den anderen Zentren könnten dort nachher vorbeigehen. Und das wäre so eine niederschwellige Gesprächsstunde. Also man könnte wie einen Kaffee machen mit Hebammen in der Ausbildung, Fachpersonen, und dann könnten die Frauen so, wenn sie Lust haben, mal reinschauen, vielleicht zweimal reinschauen, gar nicht reinschauen und dann auch Beratung erhalten, niederschwellig, oder die Angebote müssen zum Teil niederschwellig sein, das ist so, ja, weil dann kann man es. Das haben wir gehabt, das Vertrauen aufbauen. Wenn man euch zwei, drei, viermal sieht, oder dann ist, okay, kenne ich, oder dann, heute ist Mittwoch, heute kommen sie wieder, und dann freut man sich auch irgendetwas.
Und weil er Regelmäßigkeit auch hat
und niederschwellig anfangen oder dann zu erzählen, ich habe Probleme mit meinen Brüsten oder irgendetwas, dass ich vielleicht. Wie du gesagt hast, wir haben viel zu tun, wir versuchen immer Termine zu geben, aber manchmal klappt es vielleicht nicht das erste Mal, das zweite Mal fragt niemand mehr danach, und das ist nachher schade. Eben, die Frauen müssen wirklich auch kämpfen bei uns, Das ist mir auch bewusst. Sie müssen kämpfen, für in die Schweiz zu kommen, sie müssen kämpfen im Heimatland, und hier geht der Kampf weiter. Und nicht zu vergessen, das Asylverfahren dauert zum Teil immer noch über 2 Jahre. Und in dieser Zeit wäre nicht gedacht, dass man in eine Wohnung umzieht.
Also auch sehr viel Unsicherheit
verbunden, noch zusätzlich. Das ist auch noch diese Dauer, einfach, dass die Schweiz, obwohl sie ja mit der Asylrevision gesagt hat, okay, wir entscheiden innerhalb von weiß ich wie viel Zeit, ist das immer noch nicht so.
Ja, danke. Sie haben beide auch eben auch die Erfahrungen direkt von den Frauen, die das erlebt haben. Wo sehen Sie beide vielleicht Ansatzpunkte? Wo könnte man jetzt vielleicht in einem kleinen Rahmen etwas schon ändern? Oder vielleicht auch generell, wo müsste man jetzt aus Ihrer Sicht als erstes ansetzen?
Wie gesagt, also Asyl ist ein sehr hohes politisches Thema. Es ist nicht einfach, dort Änderungen zu machen, das ist klar. Und das ist bewusst so gestaltet. Aber was einfach möglich ist, oder was, also Rita hat gesagt, dass wir nicht viel Spielraum haben, aber ihr macht ja trotzdem diese Kurse. Ich glaube, das ist auch ein Spielraum, wo man nutzen könnte, dass man die Personal zu dem Thema schult zum Beispiel. Also sehr oft es ist Fachpersonen nicht bewusst, wer die geflüchteten Menschen sind oder wer die geflüchteten Frauen sind und mit welchen Erfahrungen, mit welchen Lasten sie in die Schweiz kommen. Also dass sie dort geschult werden, ein besseres Verständnis für diese Menschen entwickelt wird, einen besseren Umgang mit den Menschen gefunden wird, also dass sie einfach auch Vertrauen mit diesen Menschen, mit diesen Frauen aufbauen können, dass sie über ihre Probleme mit Fachpersonen oder mit Betreuungspersonen sprechen können. Die Sprache, also dass man wirklich bei solchen wichtigen Themen wenigstens eine Dolmetschung gewährleistet. Und ja, also wie gesagt, also sie bekommen mit schwierigen Erfahrungen in der Schweiz, wenigstens, dass diese Erfahrungen berücksichtigt werden, ja, und ernst genommen werden, wahrgenommen werden, Unterstützung angeboten werden. Ich glaube, also für solche Sachen, also ich weiß, dass zum Beispiel, dass man nicht für jede Familie eine Wohnung zur Verfügung stellen kann, aber einfach für solche Themen, ich denke, ja, hat es Möglichkeit, eigentlich, also es hat einen Spielraum, wo man etwas machen könnte, ja, also wenigstens ein Umgang, ein Verständnis, kleine Anpassungen in den Asylzentren. Ich glaube, das ist schon wichtig für die Frauen, oder wenigstens informiert werden, welche, also was für Rechte sie haben, ja, so und so. Ja.
Sarah Chukuma, was haben Sie noch, ja, eine Ergänzung, also wo Sie ansetzen würden?
Also vielleicht, ich möchte nochmal auf was zurückgehen, was eben Maria und ihr beide Fatma gesagt haben. Und zwar ist irgendwann mal gefallen, das ist absichtlich dieser Zustand so herbeigeführt. Und auf das möchte ich eigentlich nochmal gern eingehen, weil es ist tatsächlich so, also es gibt ja Prozesse, laufende, es gab Prozesse in der Vergangenheit, einfach nur zum Nennen, zum Beispiel das Postulat Feri 2016, wahrscheinlich schon früher, ja, 2016 ist schon mal eine Motion von der Yvonne Feri eingegangen, die Situation in den Bundesasylzentren von Frauen zu untersuchen. Das ist dann auch passiert. Es gibt eben diese Analyse zur Situation von Flüchtlingsfrauen in den Unterkünften. Da gibt es ein ganzes Kapitel zu reproduktiver und sexueller Gesundheit. Da wird eben auf die baulichen Voraussetzungen von diesen Zentren eingegangen, wann und wo man Opfer oder Überlebende von sexualisierter Gewalt identifizieren sollte. Da werden Maßnahmen geschrieben, es gibt von Brava ganze Berichte mit Empfehlungen, es gibt von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, es gibt von UNHCR, es gibt also Unmengen, die Maßnahmen, ja, es gibt Unmengen, genau.
Es hapert an der Umsetzung.
Genau, es hapert an der Umsetzung, und da ist, was man sich dann im Kontext von reproduktiven Gerechtigkeit dann schon auch fragen muss natürlich, will der Staat überhaupt, dass geflüchtete Frauen Zugang zu diesen Ressourcen haben? Warum will er es nicht? Will der Staat, dass geflüchtete Frauen schwanger werden können? Also all diese Fragen, und dann schaut man sich so ein bisschen das Framework in der Schweiz an. Die Schweiz ist zum Beispiel eine von den wenigen, also eigentlich der einzige europäische Staat, wo Minderjährige anerkannte minderjährige Flüchtlinge ihre Familie nicht nachziehen dürfen. Dann gab es jetzt gerade wieder diese Motion zur Abschaffung des Familiennachzugs für vorläufig Aufgenommene. Das heißt, es scheint so, sage ich jetzt mal, dass die Schweiz gar nicht unbedingt möchte, dass auch Familien hier leben können von geflüchteten Menschen. So viel mal dazu. Und vielleicht auf kleinerer Ebene, also ich habe jetzt natürlich ein sehr negatives Bild auch gezeichnet von dieser Unterbringung in den Bundesasylzentren, vielleicht dazu einfach noch, also ich sehe es auch negativ, aber einfach noch ergänzend, dass die Unterbringungsbedingungen unterscheiden sich von Zentrum zu Zentrum. Das war sehr kontextabhängig teilweise. Es macht natürlich auch einen Unterschied, ob man ein Zentrum eben in der Stadt hat oder irgendwo am Glaubenberg oben, wo zweimal am Tag irgendein Bus rauffahrt. Und mein Eindruck war schon eben, wahrscheinlich der Spielraum ist ein kleiner, aber es gibt Möglichkeiten, das sei zum Beispiel bei der Informationsvermittlung, dass man, also wir haben immer wieder gesehen in dem Bundesasylzentrum, dass das auf Eigeninitiative von Engagierten, sei es Betreuungspersonal, Sicherheitspersonal oder eben die Betreibenden teilweise auch, dass sie halt sich zum Beispiel selbst gesucht haben, mit welchen Gesundheitsanbietern in der Umgebung können sie vielleicht Partnerschaften eingehen, die sich innovative Konzepte auch überlegt haben, wie sie Informationen vermitteln können. Also oft ist so beim Eintritt ins Bundesasylzentrum, dass man einen Haufen Informationen bekommt. Und also es gibt viele Informationen, die Frage ist, oft wird es richtig vermittelt, sodass es wirklich hängen bleibt. Und da gibt es zum Beispiel je nach Zentrum, dass die Betreuenden quasi einmal in der Woche so Informationstische machen, wo man zusammenkommt, dann dolmetscht jemand, vermittelt Informationen. Also es gibt kleine Veränderungsmöglichkeiten und ich glaube aber, das Wichtige ist einfach, weil es eben trotzdem immer kontextabhängig ist und weil natürlich unterschiedliche materiellen Bedingungen auch auf quasi die reproduktive Gesundheit einwirken, dass einfach wichtig ist, auch eben die Geflüchteten, die dort wohnen, einzubeziehen und fragen, was braucht ihr, ja, was können wir machen?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Vielen Dank. Nun, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten und möchte ich endlich noch den Raum auch für Sie öffnen, liebes Publikum. Wenn Sie Fragen und oder auch Bemerkungen oder eigene Erfahrungen teilen möchten, sehr gerne. Nora Häckling kommt mit dem Mikrofon oder vielleicht gibt es schon online eine Frage. Nehmen wir doch die zuerst.
Genau, es gibt eine Frage aus dem Livestream. Claudia Meyer fragt, danke euch. Gibt es schon Ansätze, eure wichtigen Erkenntnisse auf die politische Ebene zu bringen für Veränderungen, gerade zum Beispiel in die Kantone für Mindeststandards und Ähnliches?
So viel ich weiß nicht, aber ich glaube, die Schweizerische Flüchtlingshilfe war auch mal daran, irgendeben diese Mindeststandards so zu definieren, aber eben ich denke, politisch gesehen ist es einfach so, ist ein schwieriges Thema, der Asylbereich.
Mhm. Milena Weglin hat es erwähnt und das ist auch eben ja ein bisschen der Auftakt für diese Ausstellung mit den Hörbeiträgen, die auch aus der REFPER-Studie mit verschiedenen Co-Forscherinnen auch entstanden sind und mit Donia Speaks. Und ich finde, die Abschlussfrage oder der letzte Hörbeitrag, da geht es eigentlich auch um Utopien. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt ganz viele eben politische Herausforderungen, strukturelle Herausforderungen, warum man gewisse Themen ernster nehmen kann oder nicht oder Umsetzung machen kann. Nun kurz vielleicht noch von allen gerne, wie würde aus Ihrer Sicht eine Welt aussehen, in der die reproduktiven Rechte und jetzt hier vielleicht mit dem Fokus für geflüchtete Frauen gewährleistet sind? Habt ihr da eine Wunschvorstellung oder Utopie?
Ja, also all diese negativen Diskussionen noch über Utopien zu denken. Genau. Also ich glaube, generell heute, also ist sehr schwierig heutzutage positiv zu denken, wenn man sieht, was alles der Welt läuft. Aber wir Menschen, die einfach in diesen Bereichen tätig sind und aktiv sind, werden wir die Hoffnung natürlich nicht verlieren. Mein Äthiopie wäre, dass die geflüchtete Frauen, unabhängig von ihrem Heimatland, Status, ethnischen Zugehörigkeiten und so weiter, alle dann einfach Zugang zu Informationen und Angeboten für ihre Bedürfnisse finden und dass das einfach dass mal diese patriarchalischen Strukturen abgeschaut werden, weil das es auch einen Einfluss auf die Situation der geflüchteten Frauen gibt. Dass wir alle ein menschliches Leben haben können, egal wo wir leben, woher wir kommen, wie wir sind und wie wir aussehen.
Merci. Jemand, wer möchte? und sonst.
Ja, ich würde es nur ganz kurz. Also ich bin der Meinung, in einer Gesellschaft, in der sexuelle Rechte umgesetzt sind, auch im Hinblick eben auf die gesundheitliche Chancengerechtigkeit, würden wir einfach alle besser leben und eine erfülltere Sexualität haben, und zwar egal welches Geschlecht wir haben.
Ja, ich würde mir vielleicht wünschen, dass wofür reproduktive Gerechtigkeit quasi steht, dass eben Personen, die fruchtbar sind, Personen, die gebären können, dass in einem Umfeld, wo Gleichberechtigung, wo Teilhabe, wo Sicherheit für diese Personen herrscht, eben dass sie das machen können, und dass eben auch für geflüchtete Frauen dieses materielle Umfeld zur Verfügung gestellt wird, dass sie das wirklich machen können.
Ja, schwierig. Ich wünsche mir natürlich für alle, dass sie irgendwie mal einen Status bekommen als erstes, ihre eigene Wohnung und ein selbstbestimmtes Leben haben können. Eben, wie wir gesagt haben, wo sagen können, jetzt will ich mich zuerst mal sprachlich, beruflich weiterentwickeln. Jetzt ist Zeit für die Familienplanung. Oder das, was für uns selbstverständlich ist. Ich glaube, wir machen das meistens, was wir uns unser Leben so einrichten, wie wir möchten, und ich wünsche mir, dass Sie auch diese Möglichkeit haben. Ja. Und dass wir als Gesellschaft auch so offen sind, egal ob Frauen oder Männer oder Familien, auch zu integrieren, dass wir hinschauen, dass wir auch versuchen, Kontakte zu knüpfen, dass wir es erleichtern, dass sie sich hier einleben können und wohlfühlen. Und natürlich politisch gesehen schon, also 2026 werden wieder Abstimmungen, also werden wieder diverse Vorstöße wahrscheinlich dann durchkommen. Und wenn man jetzt auch wieder sieht, eben einfach dass der Asylbereich politisch gesehen ist wirklich sehr, sehr heikel. Ich habe wirklich manchmal, du hast es vorher gesagt, man muss optimistisch bleiben, aber es ist schwierig zum Teil, wenn der Wind immer so gegen einen bläst. Und ich hoffe wirklich, dass die Migranten, die Frauen, die Menschen, die hier sind, dass wir ihnen mit Würde begegnen, auf Augenhöhe, und sie teilhaben lassen. Mhm.
Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Ja, wir sind uns bewusst, es konnten viele Bereiche konnten nur angeschnitten werden, wenn wir da in vielen Orten noch vertieft diskutieren können oder auch müssen. Aber ich hoffe, dass wir mit dieser Diskussion trotzdem einen kleinen Anstoß geben können, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit erhält, vielleicht auch weiter diskutiert wird und einen kleinen Beitrag leisten können mit diesem Bewusstmachen von den Problemen, auch durch die Studie, dass sich die Situation für geflüchtete Frauen jetzt speziell im Hinblick auf die reproduktiven sexuellen Rechte verbessert, aber auch generell natürlich. Nun verabschiede ich mich von allen, die online zugeschaut haben, und wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank.
Demokratie.